Geschichte von Jona ist lang und es wäre viel zu viel, die ganze Jona-Geschichte an einem Sonntagmorgen zu behandeln. Und darum gibt es 3 Jona-Predigten. Das heute ist die erste. Und ich lese euch jetzt Jona 1, und zwar aus der Berndeutschen Bibel. Im Herrn Wort ist zum Jona, dem Sohn vom Amittai, gekommen. Stang auf, gang nach Ninive, in die grosse Stadt, und habe eine Strafpredigt. Ihre Böse stinkt bis zu mir rauf. Der Jona ist aufgestanden, aber für weit weg vom Herr nach Tarschis zu flüchten. Er ist nach Jaffa runtergegangen, hat dort ein Schiff nach Tarschis gefunden, hat das Reisegeld gezahlt und ist eingestiegen, für mit den anderen nach Tarschis zu fahren, weit weg vom Herr. Da hat der Herr einen Wind gegen das Meer aufziehen und es hat einen schrecklichen Sturm gegeben. Das Schiff war drauf und dran, unterzugehen. Die Schiffsleute haben Angst bekommen und haben um Hilfe gebrüllt, jeder zu seinem Gott. Dazu haben sie die ganze Schiffsladung ins Meer gehabt, für das Schiff leichter zu machen. Der Jona ist unterdessen zuunterst im Schiffsbauch runtergestiegen, ist dort abgelegen und hat fest geschlafen. Da kommt der Kapitän zu ihm und sagt: Was fällt dir ein, einfach zu schlafen? Stang auf und ruf die Gott an. Vielleicht nimmt der Gott Rücksicht auf uns, dass wir nicht untergehen. Und da haben sie zueinander gesagt: Wir wollen es losziehen, für zu erfahren, wer von uns die Schuld ist an dem Unglück, das uns da passiert. Sie haben gehört und das Los hat der Jona gebracht. Jetzt haben sie zu ihm gesagt: Was bist du von Beruf und von wo kommst? Wo bist du daheim und zu welchem Volk gehörst? Er hat nicht geantwortet: Ich bin ein Hebräer. Ich glaube an Herr, an Gott vom Himmel, der das Meer und das feste Land erschaffen hat. Da haben die Männer noch mehr Angst bekommen und haben ihn gefragt: Was hast du da angestellt? Die Leute haben nämlich gewusst, dass er vom Herr ausgerissen ist. Und er hat es ihnen erzählt. Sie haben ihn gefragt: Was machen wir jetzt mit dir, für das Meer still wird und uns in Ruhe lässt? Der Sturm ist darum ging fester geworden. Und der Jona hat nicht geantwortet: Nehmt mich, schiesset mich ins Meer, dann wird es still und lässt mich in Ruhe. Ich weiss ja, dass der grosse Sturm nur wegen mir übergekommen ist. Mit der grössten Mühe haben die Schiffsleute probiert, wieder an Land zurückzurudern, aber es ist ihnen nicht gelungen. Der Sturm hat ging fester getobt. Da haben sie zum Herr gerufen: Ach Herr, lass uns doch nicht mit dem Leben entgelten, wenn wir diesem Mann hier umkommen lassen. Rechne es uns nicht an, wenn er unschuldig ist. Du, Herr, machst, was du für gut findest. Du hast sie der Jona genommen und haben ihn ins Meer rausgefallen. Da hat das Meer aufgehört oben. Und 10 Leute haben grosse Ehrfurcht vor dem Herr bekommen, haben ihm Schlachtopfer gebracht und Dankversprechen gemacht. Der Jona ist ein Prophet. Und Propheten sind Männer, die Gott ausgewählt hat, um den Menschen etwas Bestimmtes zu sagen. Meistens unangenehme Sachen. Und auch der Auftrag, den Jona überkommt, ist so einer, er soll auf Ninive den Leuten sagen, dass Gott keine Freude an ihnen hat. Es ist ein eindeutiger Auftrag, kurz und knapp. Und die Antwort von Jona ist auch kurz und knapp. Er steht auf und geht, aber in die andere Richtung, nicht auf Ninive, sondern gegen Tarsisch. Ninive ist die Hauptstadt des Assyrischen Reich und liegt im Norden des heutigen Irak. Die Assyrer verstehen sich als Volk von Kriegern und ist eine militärische Grossmacht. Sie waren bekannt für ihre Brutalität. Viele Städte haben sich kampflos ergeben, wenn die assyrischen Truppen sie kamen, weil sie gewusst haben, dass Widerstand Brutalität nur noch schlimmer wird machen. Es ist ziemlich gut überliefert, wie die Brutalität ausgesehen hat. Ich erspare euch Details. Es ist wirklich wahnsinnig grusig. Und was ich gelesen habe, erinnert mich stark daran, was wir hören vom heutigen Terrorregime von der Hamas oder der Taliban. Assyrien war ein Terrorstaat zu dieser Zeit und eine konstante Bedrohung für viele Völker, erst recht für das kleine Israel. Und zu denen soll jetzt der Jona gehen und sagen, dass Gott keine Freude hat. Liebe Gemeinde, wäre dir gegangen? Ich nicht. Wenn der Jona auf Ninive geht, das liegt auf der Hand, dann bedeutet das, sie sicher tot. Das wird er nicht überleben. Und es ist sowieso eher ein komischer Auftrag, den er bekommt. Die Propheten haben zwar immer eben auch unangenehme Sachen müssen sagen, und es gibt ganz vereinzelte Propheten, die auch Worte über andere Völker haben bekommen, aber keiner von denen ist beauftragt worden, persönlich herzugehen und das zu sagen. Ich finde, es ist verständlich, dass der Jona diesen Auftrag nicht ausführen will. Im Verlauf der Geschichte werden wir aber dann merken, dass der Jona noch ein anderes Problem hat. Es ist nicht nur die Angst, was wird passieren, wenn er dort herkommt. Er weiss, Gott schickt mich ja auch nur dort her, wenn es eine Chance auf Rettung gibt für die Assyrer. Er könnte die ja einfach so bestrafen oder vernichten. Für das braucht es nicht nur eine Prophetie vorher. Irgendwo wird es auch noch ein Türchen geben für die Umkehr und Rettung. Und das will der Jona nicht. Der Jona hat also ein Problem mit dem Auftrag an sich und er hat noch ein viel grösseres Problem mit dem Auftraggeber. Es entspricht nicht seiner Vorstellung, wie Gott sein müsste. Für ihn ist Gott der Gott vom Volk Israel und die Güte von Gott gehört dem Volk Israel und sonst niemandem, der außerhalb ist von dem. Und wenn es für die Assyrer auch nur die kleinste Chance gibt auf Gottes Gnade, dann wird es nicht er sein, der das sagen kann. Und so steht der Jona auf und geht genau eben die entgegengesetzte Richtung, nach Westen, nach Tarsisch, eine Stadt im Süden von Spanien. Das ist so richtig weit weg. Zur damaligen Zeit, das Ende der Welt, das Ende der damaligen Welt. Und vielleicht hat der Jona gedacht, wenn ich dann mal dort bin, dort findet mich ja der Gott nicht mehr. Dann bin ich genug weit weg. Dort verliert mich Gott aus den Augen, dort kann ich das alles vergessen und nochmal neu anfangen. Ich weiss nicht, wie sympathisch euch der Jona ist, ob ihr Verständnis habt oder ob ihr einen Feigling findet. Uns schickt ja Gott nicht gerade nach Ninive, auch sonst redet Gott selten in dieser Klarheit mit so klaren Aufträgen zu uns. Aber ich denke, dass wir alle auch unsere Ninives haben. Ich denke an Sachen, die uns auch zu gross erscheinen oder zu unbequem sind oder auch einfach sinnlos. Und dann laufen wir auch lieber davon, als diesen Auftrag wahrzunehmen. Ich nehme an, wir haben das alle schon erlebt. Man muss zum Beispiel ein Telefon machen, das nicht so angenehm ist. Und man schiebt so den ganzen Tag vor sich her. Und dann, am Abend, hat man es immer noch nicht gemacht. Aber dafür sind die Fenster geputzt und die Bett frisch angezogen. Das sind so kleine Alltags-Ninifes, die wir davonlaufen. Aber es gibt manchmal schon richtig grosse Ninifes in unserem Leben. Was ist mein persönliches Ninife? Wo sollte ich etwas anpacken, wo mir zuwider ist? Wo weiss ich genau, es wäre an mir, den ersten Schritt zu machen? Und ich getraue mich nicht. Wo weiss ich, sollte eigentlich nicht mehr her schauen in meiner Biografie und das anfangen aufzuschaffen. Ich glaube, viele von uns haben Ninive Erfahrungen in unserem Leben und vielleicht sind wir dem Jona ähnlicher, als es uns lieb ist. In der Geschichte flüchtet der Jona vor Ninive und er flüchtet eben auch vor Gott. Er geht ab an die Hafenstadt Jaffa und kauft sich ein Billet, das sicher nicht günstig war. Er wird sein ganzes Geld zusammengenommen haben. Es ist eine Reise ohne Rückkehr. Er hat nicht vor, wieder zurückzukommen. Und er sofort, als er auf dem Schiff ist, wird er müde, unglaublich müde, steigt ab in den Bauch vom Schiff und fängt an zu schlafen. Fast wie ein ohnmächtiger Schlaf. Er merkt nicht mal, wo der Sturm kommt. Er wacht erst auf, als der Kapitän zu ihm kommt und ihn weckt. Zehn Männer sind zu diesem Zeitpunkt schon sehr verzweifelt. Sie haben allen unnötigen Ballast über Bord geschossen. Sie haben alle ihre Götter angerufen. Aber es hat nichts genützt. Sie haben ihre technischen und religiösen Möglichkeiten ausgeschöpft an diesem Zeitpunkt. Nichts hat geholfen. Und so machen sie das, was gang und gäbe war in dieser Zeit. Sie werfen das Los. Und das Los bricht der Jona. Ich nehme an, dass dem Jona von Anfang an klar war, dass es ihn wird brechen. Er hat ja Geschichte gekannt. Und vielleicht habt ihr es gemerkt beim Losen, die Seeleute, die haben Angst, also die wollen der Jona nicht über Bord schiessen. Der Jona sagt ja selber, schiessen mich über Bord. Sie fürchten die Konsequenz von dem. Aber es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Und nochmal zurückrudern hat nichts genützt. Es ist nicht gegangen, so schiessen sie ihn über Bord. Und der Sturm hört augenblicklich auf. Es ist eigentlich sehr eine traurige Geschichte, aber was da auf dem Schiff passiert, das hat irgendwie fast etwas, weiß auch nicht, Satirisches. Der Jona ist ja unter anderem auf das Schiff gekommen, weil er nicht zu den Assyrern gehen wollte. Er hat nicht wollen, dass die Heiden Gott lernen kennen. Er hat kein Missionar werden für Heiden. Aber jetzt ist er auf dem Schiff mit diesen lauter heidnischen Matrosen. Und gerade durch sein Weglaufen kommen sie überhaupt erst in Berührung mit Gott, mit dem Gott der Juden. Sie entwickeln eine grosse Ehrfurcht und sie beten zu ihm. Und zwar beten sie auch noch zu ihm, wo der Sturm aufgehört hat. Sie haben ihm Dankopfer gebracht. Der Jona ist weggelaufen vor dem Auftrag, als Missionar tätig zu sein und ist gerade deswegen zum Missionar geworden. Ich finde, Gott schreibt manchmal recht interessante Geschichten. Aber jetzt abgesehen davon ist es ja wirklich eine traurige Sache. Der Jona wird ins Meer geschossen und die Leute haben natürlich recht. Es ist klar, der Jona wird sterben. Und es wäre ja auch nochmal logisch, wenn Gott jetzt dem Jona würde sagen, schau, du bist selber die Schuld. Du hast es ja so wollen. Du hast mich ja nicht wollen. Dann schau jetzt selber, wie du aus dem Meer rauskommst. Und vielleicht wäre es dem Jona gerade ja auch recht gewesen, an diesem Punkt zu sterben. Ich weiss nicht, wie viel er an diesem Punkt mit Gott überhaupt noch wollte zu tun haben. Aber Gott steht zum Jona. Er schaut, dass die Flucht nicht gelingt. Und dass sie auch nicht im Tod endet. Die Bibel sagt ziemlich schlicht, der Herr hat einen grossen Fisch gekommen, den Jona verschlungen hat. Und im Leib vom Fisch war er jetzt 3 Tage und 3 Nächte gewesen. Der Jona überlebt. Aber wir dürfen uns das nicht zu romantisch vorstellen, die Sache mit dem Fischbauch. Er ist zwar für einen Moment gerettet, aber jetzt ist er gefangen. Er hätte ja wollen frei sein, aber jetzt ist er gefangen in diesem Fischbauch. Und zwar nicht an einem schönen Ort. Ich stelle mir vor, es ist kalt, es ist glitschig und ich glaube, es stinkt in einem Fischbauch. Und ewig, das ist ja auch klar, ewig kann er dort auch nicht überleben. Der Jona ist ganz, ganz tief unten. In der Jona-Geschichte kommt im 1. Kapitel 3-mal das Verb «absteigen» vor. Zuerst steigt er runter an den Hafen von Jaffa, nachher im Schiff runter an den tiefsten Punkt vom Schiff zum Schlafen und jetzt ist er runtergestiegen ins Meer. Tiefer geht es nicht mehr. Er ist zwar gerettet worden durch einen Fisch, aber immer noch gefangen und angekommen am absoluten Tiefpunkt von seinem Leben. Und dort begegnet ihm Gott. Die Bibel überliefert uns das Gebet, das der Jona nach 3 Tagen, 3 Nächten im Fischbauch gebetet hat. Und ich lese euch das vor, auch nochmal aus der Berndeutschen Bibel. Der Jona hat gesagt, aus der Not heraus habe ich zum Herr gerufen und er hat mir Antwort gegeben. Aus dem Schoss vom Totenreich habe ich gebrüllt und er hat meine Stimme gehört. Du hast mich in die Tiefe geschossen, in die Mitte vom Meer. Die Fluten haben mich umgeben. Die Brandung, deine Wellen haben mich überschwemmt. Und schon habe ich gedacht, ich sei verstoßen, weit fort von dir, aus deinen Augen. Wie könnte ich je wieder in die heilige Tempel gehen? Das Wasser ist mir an den Hals gekommen. Die Urfluten haben mich runtergesogen. Die Hang hat sich um meinen Kopf geleiert. Zu den Wurzeln der Berge bin ich runtergesunken, bis ins Land, das die Dürrregeln auf ewig zutut. Da hast du mein Leben aus dem Grab herausgeführt. Herr, mein Gott. Ich kann dir laut danken. Das ist mein Opfer. Was ich versprochen habe, will ich jetzt erfüllen. Hilf ist nur beim Herr. Wir wissen nicht, wie die Gottesbegegnung genau war. Das überliefert uns die Bibel nicht. Aber irgendetwas ist an diesem Tiefpunkt im Leben von Jona passiert, dass er so hat können beten zu dem Gott, den er vorher von ihm ist davongelaufen. Ich war einmal bei jemandem zu Besuch und der hat er gesagt, jetzt musst du mal schauen, was ich einmal geschenkt habe bekommen. Dann hat er einen Schaft aufgetan und ein neues Testament vorgenommen. Er hat erzählt, ihm hat das ein Arbeitskollege, den er gar nicht kennt, einfach so in die Hand gedrückt. Ich habe gedacht, ui, was sage ich jetzt? Ich habe so Verschiedenes gespürt. So. Ich dachte, ui, das ist mega mutig von diesem Kollegen. Aber ich habe gedacht, ist das wirklich hilfreich? Was macht jetzt der mit dieser Bibel? Und dann habe ich ihn einfach vorsichtig gefragt, wie das für ihn sei. Und er hat dem Mann gesagt, er hat das am Anfang ein bisschen komisch gefunden, aber dann hat er gedacht, es sei vielleicht nicht schlecht, eine Bibel daheim zu haben. Vielleicht gehen sie mir ja mal ganz schlecht, und er sei froh, er habe so eine Bibel. Und dann habe ich wieder so Verschiedenes gespürt und dachte, ja. Also der Glaube, es ist mir so wichtig, der Glaube ist doch nicht nur etwas, für wenn wir am Tiefpunkt sind vom Leben. Es ist mir so wichtig zu sagen, Gott ist mehr als nur der Notnagel, die letzte Möglichkeit, die wir noch haben, wenn sonst nichts hilft. Aber irgendwie ist dann das Gespräch weitergelaufen und wir haben nicht mehr über die Bibel geredet. Aber ich habe gemerkt, mir hat das sehr beschäftigt. Und wenn ich über alle die Glaubensgeschichten nachdenke, die ich in der Bibel lese, die mir Menschen erzählen, und auch wenn ich meine eigene Glaubensgeschichte anschaue, dann stelle ich fest, ja, es ist eine Tatsache, dass wir Menschen an den Tiefpunkten von unserem Leben offen oder auch offener sein für Gott. Der Mann hat schon recht. Vielleicht kommt ja der Moment, wo er so tief ist, wo es das Beste ist, was er machen kann, ist die Bibel vornehmen. Und das Wunderbare ist ja, Gott weiss das und kommt mit uns in die Tiefe. Ich glaube nicht, dass er uns extra in die Tiefe schießt, für dass er uns dort nachher begegnen kann. Das glaube ich nicht. Aber wenn wir in der Tiefe sind, und das gehört einfach zum Leben, dass wir dort manchmal sind, dann ist er eben immer noch da. Und er sagt nicht, aha, bis jetzt hast du nichts wissen wollen und jetzt bin ich gut genug. Das sagt Gott nie, das habe ich noch nie von jemandem gehört. Wenn wir an den Tiefpunkt vom Leben angekommen sind, dann ist Gott da und zeigt sich uns, weil er dort einfach eine Möglichkeit sieht, weil wir dort offener sind. Und logisch kann das auch passieren in den guten Zeiten vom Leben, aber häufig ist es halt in den Krisen und an den Tiefpunkt und Gott nimmt die Möglichkeit wahr. Und Gott macht es auf so eine unglaublich individuelle Art. Jede Glaubensgeschichte ist einzigartig. Gott zeigt sich jedem Mensch anders, so wie es gerade passend ist. Beim Jona hat es einen Fisch gebraucht, bei uns ist es etwas anderes. Ich bin froh, ich will wirklich nicht in einen Fisch hinein. Aber ich bin so überzeugt, Gott zeigt sich jedem. Und ich staune über die Vielfalt und ich freue mich über das. Ich finde, es hat etwas wahnsinnig Kostbares und Schönes und Bereicherndes, wenn wir einander auch teilhaben an unseren Glaubensgeschichten, weil es Mut macht und weil wir auch viel lernen über Gott. Und nach diesen 3 Tagen und 3 Nächten und nach dem Gebet spielt der Fisch der Jona raus. Und der Jona hat wieder festen Boden unter den Füßen. Er ist nochmal genau an dem Punkt, wo er schon war. Gott sagt nochmal, gang auf Ninive und sag das. Und diesmal sagt der Jona, ja, ich gehe. Und er geht und hat diesmal wirklich Richtung Ninive. Er hat etwas ganz Wichtiges gelernt. Vor Gott kann ich nicht flüchten. Und vor Gott muss ich nicht flüchten. Er hat sicher den Psalm 139 gekannt und sicher hat die Worte für ihn jetzt eine andere Bedeutung gehabt. Was heisst, nehme ich die Flügel der Morgenröte oder versteckte ich mich im äußersten Ende des Meeres, dann würdest du mich auch dort führen. und mich nicht mehr loslassen. Ja, jetzt geht die Geschichte von Jona weiter, aber für heute ist es genug. Wir lassen Jona jetzt auf Ninive laufen, das ist ja ein ganzes Stück Weg. In zwei Wochen kommt der zweite Teil, wo wir darüber nachdenken, was, oder hören und nachdenken über das, was Jona in Ninive erlebt hat. Und wir, die mit unseren eigenen Ninives zurückbleiben und zu kämpfen haben, wir, die uns vielleicht im Moment ganz tief fühlen, oder hoffentlich haben wir auch Leute, die sich in einer Höchphase befinden, wir alle dürfen die Worte vom König David auch mitnehmen. Als Zuspruch und als Ermutigung und als Erinnerung daran, dass Gott da ist und uns nie, wirklich nie wird loslassen. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es, aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Amen.